Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir sind am Anfang der Epidemie. Es ist noch völlig offen, wie sich diese Epidemie weiterentwickelt. Und natürlich steigt auch in Deutschland die Anzahl der Todesfälle.
Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, heute auf seiner täglichen Pressekonferenz. Es herrscht immer noch die Ruhe vor dem Sturm und Deutschland rüstet sich medizinisch und wirtschaftlich. Der Bundestag hat heute die Schuldenbremse außer Kraft gesetzt. Hören wir dazu CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.
Und es ist eine außergewöhnliche Maßnahme, meine Damen und Herren, wenn man ein Paket schnürt, ein historisches Paket schnürt von 1.400 Milliarden Euro. Das ist so circa die Gesamtsumme aller Maßnahmen an Krediten, an Garantien, an Schutzmaßnahmen, die wir heute gemeinsam hier entscheiden.
Ein historischer Tag im Bundestag, nicht allein, aber auch wegen dieser gigantischen Summen, die da von den Abgeordneten freigemacht wurden. Und das alles unter verschärften Quarantäne- und Abstandsregeln, die natürlich auch für die Abgeordneten gelten. War das heute also tatsächlich diese Sternstunde der parlamentarischen Demokratie? Darüber reden wir gleich. Wir reden über den Sinn und Unsinn von Abiturprüfungen in Zeiten von Corona und generell. Und wir reden darüber, was passiert, wenn das Coronavirus ein Land wie Indien mit 1,3 Milliarden Menschen trifft. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, den 25.03.2020. Ich bin Philipp May. Hi. Stefan Detjen ist jetzt im Hauptstadtstudio mir zugeschaltet. Hallo Stefan.
Hallo Philipp.
Stefan, ich habe dich heute zum ersten Mal gehört, so irgendwann kurz nach neun, als ich zum Deutschlandfunk gefahren bin im Auto. Da habe ich dich gemeinsam mit Volker Finthammer in einer wirklich langen Strecke gehört, wie du geradezu im Stile oder ihr beide im Stile von Fußball-Live-Reportern dieses Geschehen da.
Das sagt der ehemalige Sportreporter.
Ich kann nicht aus meiner Haut, aber ich habe euch fast im Stadion gesehen. So hat sich das so ein bisschen für mich angefühlt, aber das ist jetzt positiv formuliert. Es hat sich mir total vermittelt, dass das eine ganz besondere Bundestagsdebatte war und dass das eine besondere Atmosphäre im Bundestag war und dass das keine Debatte war, wie jede normale Bundestagsdebatte auch. Was hat es so besonders gemacht?
Ja, das war natürlich wirklich eine besondere und ich muss wirklich sagen, das war eine historische Debatte in mehrfacher Hinsicht. Und das ist natürlich schön, wenn sich das übertragen hat heute Morgen in dieser Situation, wo wir da im Studio saßen und dann live, während die Debatte lief, vorher noch ein paar O-Töne rausgenommen, uns da die Bälle zugespielt haben und unsere Beobachtungen da eingebracht haben. Was war dieses Besondere? Natürlich in dieser Situation, wie es sie in Deutschland noch nie gegeben hat. Das Land faktisch im Ausnahmezustand, das Bild des Bundestages, auch die Abgeordneten immer mit viel Abstand zwischeneinander. So hat man den Bundestag noch nie gesehen. Die saßen bis oben in die Besuchertribünen hinein mit diesen Distanzen. Wolfgang Schäuble ganz alleine oben im Präsidium, wo er sonst dicht umdrängt ist von den Schriftführern aus den Fraktionen, von dem Stab des Bundestagspräsidenten, der ihn auch während der Sitzung dann oft ganz unmittelbar von hinten flüsternd berät. Also wenn da irgendwelche schwierigen sitzungsleitenden Fragen zu klären sind, dann sieht man das, wie die sich dann zu ihm rüberbeugen normalerweise und ihm schnell Geschäftsordnungsfragen erklären oder sagen, welche rechtlichen Handlungsoptionen er als Präsident in dieser Situation hat. Also alles anders und dann natürlich aber eine ganz besondere Stimmung angesichts dieses ungemeinen Pensums, das sich der Bundestag da auch aufgeladen hat, dieses riesige Gesetzgebungspaket, riesige Finanzvolumen, komplizierte Gesetzeseingriffe, die das Parlament da an einem Tag über die parlamentarische Bühne bringen wollte. Normalerweise dauert sowas mit Ausschussberatungen, sowas da alles jetzt heute zwischen reingeschoben wurde, dauert Wochen und Monaten und dann gab es natürlich auch die Emotionalität in dieser Sitzung, die spürbar und hörbar war, gleich am Anfang. Ich kann das nochmal einspielen, als Wolfgang Schäuble nach den Eröffnungsworten sich erstmal an die Helfer im Land gewandt hat, die unmittelbar angesprochen hat.
Aber vor allem gebührt unser Dank und unsere Anerkennung den Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften und den Gesundheits- und Sicherheitsbehörden, die täglich an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gehen, sowie all denen.
Ja, und da gab es dann langen Applaus und die Abgeordneten haben sich erhoben und in diesen Applaus nach einiger Zeit hat Schäuble dann noch den Dank hinzugefügt an diejenigen, die Versorgung im Land sicherstellen, also die berühmten Frauen und Männer an Supermarktkassen, die Leute, die Regale einräumen und so weiter. Ja. Also vielleicht noch ein O-Ton, den fand ich auch bemerkenswert. Da kam dann Ralf Brinkhaus, der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU, ein Westfale, ein Typ, der echt ziemlich ruppig sein kann. Ein engagierter Finanzpolitiker, der auch gesagt hat, also wir können uns das jetzt alles leisten, weil wir eine gute Haushaltspolitik gemacht haben. Der aber auch dann einen ganz nachdenklichen Ton angeschlagen hat.
Was ich auch sehe, ist, dass wir in dieser Krise erkennen, was eigentlich wirklich wichtig ist. Dass man seine Eltern und Großeltern besuchen kann, dass man sich mit Freunden treffen kann, dass man überall hingehen kann, wo man hingehen möchte, dass man eine Sicherheit hat vom Arbeitsplatz. Und ich glaube mal, wir beginnen langsam wieder zu begreifen, was die wirklich wichtigen Dinge im Leben sind, meine Damen und Herren.
Ja, solche Töne eben, die Krise als Chance zu nutzen, zu lernen, Wertigkeiten im Leben nochmal anzuerkennen. Das war so ein Ton, der sich auch durch diese ganze gute Stunde durchgezogen hat.
Also eine ganz besondere Emotionalität, hast du gerade auch schon gesagt, ist auch ein gutes Stichwort, weil wir haben ja jetzt alle festgestellt, dass die Bundestagsdebatten seit dieser Legislaturperiode und dem Einzug der AfD, um es mal positiv zu formulieren, lebhafter geworden sind. Es gibt normalerweise deutlich mehr Zwischenrufe. Man könnte auch sagen, es wird mehr gepöbelt im Bundestag. Wie war das heute angesichts dieser Situation?
Das fand ich auch interessant. Ich habe jetzt diese eine Seite geschildert, diese Ernsthaftigkeit, der Dank an die Menschen, die Nachdenklichkeit. Und dann war natürlich die Frage, welche Rolle nimmt jetzt der Bundestag ein? Nickt der da nur ein Notgesetzespaket der Bundesregierung in großer Windeseile an oder kriegen wir da ein parlamentarisches Leben zu sehen? Und das bemisst sich ja dann ganz besonders daran, ist da Opposition spürbar? Die Opposition, die schon angekündigt hat, wir stimmen diesen Gesetzen der Bundesregierung ganz überwiegend zu. Wir stehen da hinter der Regierung. Diese Solidarität, das war ja auch ein Tenor, der diese Debatte quer durch alle Fraktionen geprägt hat. Aber das fand ich auch interessant, dass Opposition spürbar war, dass die Oppositionsparteien da ihre eigenen Punkte gemacht haben. Christian Lindner von der FDP zum Beispiel, der gesagt hat, ich stimme den Gesetzen jetzt zu, das ist wichtig, jetzt zu handeln. Ich denke an meine eigenen Großmütter, an meine Omas, hat er gesagt, die zu den besonders Verwundbaren gehören, die müssen jetzt geschützt werden. Aber er hat gesagt, das, was wir da jetzt erleben im Land, das ist kein natürlicher Zustand.
Der aktuelle Zustand widerspricht aber der menschlichen Natur. Er passt nicht zu den Werten einer offenen Gesellschaft. Er ist eine Gefahr für den sozialen Frieden, wenn schon in der allernächsten Zeit die Akzeptanz der Menschen sinken könnte. Er ist eine Gefahr für unser wirtschaftliches Leben, weil irgendwann der ökonomische Schaden irreparabel sein könnte.
Das sagt Christian Lindner. Also der sagt, man muss aufpassen, dass der Staat da nicht zu viel Überhand gewinnt, dass er unsere Freiheiten nicht zu stark beschränkt. Und so haben die Parteien sich da auch in ihren Profilen erkennbar gemacht. Dann ganz anders natürlich etwa die Linksopposition. Amira Mohammed Ali, die Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion, die gesagt hat, in diesem Land ist gerade im Gesundheitssektor, auf den es jetzt so ankommt, in den letzten Jahren, in der Vergangenheit, auch viel zerstört worden.
Auch die Kürzungspolitik im Gesundheitswesen, das Spardiktat durch die Privatisierung der letzten Jahre, das war falsch. Gesundheit ist keine Ware. Das muss spätestens, wirklich spätestens jetzt klar sein.
Also das ist der Appell der Linken und dann natürlich auch die AfD, die da aufgetreten ist, Alexander Gauland. Auch der hat gesagt, wir werden dem im Wesentlichen zustimmen und sich in Teilen enthalten. Also sie stellen sich dem jedenfalls nicht in den Weg. Gauland hat dann den Punkt gemacht, die Regierung braucht eine Strategie. Es geht jetzt um kurzfristige Maßnahmen, aber das Entscheidende sei doch, was passiert, nachdem dieser Ausnahmezustand auch mal beendet ist.
Da vermissen wir einen Plan der Bundesregierung, Herr Minister, für die Zeit in 3 Monaten. Die gewaltige Anstrengung, die sich auf insgesamt mehr als 700 Milliarden Euro beläuft, wenn man alles zusammennimmt, ist unbegrenzt, so wenig durchzuhalten wie der Shutdown einer ganzen Gesellschaft.
Also du hörst das, Philipp, ja. Da ist Parlamentarismus erkennbar gewesen, auch in der Aufteilung zwischen Regierung und Opposition.
Also Zustimmung ja, angesichts des Ausnahmezustands, aber einen Blankoscheck hat auch keiner gegeben und ganz klar auch der beziehungsweise die Ankündigung zu sagen, wir gucken uns das alles nochmal genau an, wie das dann gewirkt hat und wir machen auch nochmal eine ganz klare Fehleranalyse mit dieser Regierung und mit dieser Regierungspolitik. Ist das so richtig?
Ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt gewesen. Wir haben ja auch im Podcast der Tag jetzt und in den letzten Tagen in unseren Berichten viel gesprochen über die Maßnahmen, über dieses riesige Wirtschaftshilfspaket, über die finanziellen Hilfen, die jetzt in Krankenhäuser gehen sollen, damit die ihre Intensivkapazitäten nochmal aufstocken oder verdoppeln können für die dramatischen Herausforderungen, die da auf sie zukommen. Aber dann gehört dazu, und vielleicht kann man das heute nochmal herausarbeiten, dass der Bund in der Tat in dieser Situation die Exekutive, die Bundesexekutive, mehr Macht bekommt. Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, bekommt ab heute Durchgriffsrechte in Kompetenzbereiche der Länder hinein, wenn es zum Beispiel darum geht, knappe Medizinprodukte, Schutzmasken oder Beatmungsgeräte zu verteilen, bundesweit dann dahin, die werden zunächst mal bundesweit aufgekauft und können dann gelenkt werden, zentral dahin, wo sie künftig besonders gebraucht werden. Da ist also eine Verschiebung im föderalen Gefüge. Und da ist gestritten worden vorher nochmal drum, wie macht man das? Kann der Bund erklären, wir haben jetzt hier eine Notlage, wir ziehen diese Rechte an uns oder geht das anders? Können die Länder das dann wieder zurückholen? Und die Regelung auch auf Druck der grünen Opposition ist dann so getroffen worden, dass der Bundestag da ein ganz entscheidendes Wort mitzusprechen hat. Katrin Göring-Eckardt hat das für die Grünen nochmal rausgearbeitet.
Die demokratische Kontrolle ist eben nicht ausgesetzt. Und deswegen freut es mich besonders, dass es uns noch gelungen ist, die Bundesregierung zu überzeugen, dass der Bundestag, das Parlament selbst, den Epidemiefall heute ausruft und nicht die Regierung.
Also, und das hat der Bundestag jetzt gemacht. Er hat diesen Epidemiefall als eine neue gesetzliche Regelung, er hat die ausgerufen, hat damit dem Bund diese besonderen Kompetenzen, über die ich gesprochen habe, übertragen. Und der Bundestag und auch der Bundesrat können das aber auch jederzeit wieder für beendet erklären und damit diese Sonderkompetenzen für den Bund wieder beenden. Und das ist ja wichtig, denn wir sehen ja in manchen anderen europäischen Ländern, besonders dramatisch, wenn wir nach Ungarn schauen, wie manche zentrale, autoritäre Regierungen diese Krise jetzt nutzen, um sich zu ermächtigen, um sich Macht zuzuschanzen und parlamentarische Rechte auszuhebeln und die Demokratie damit in dieser Krise zu beschädigen.
Ist ja auch deswegen interessant, weil ja gerade im Zuge der unterschiedlichen Bekämpfung weltweit dieses Virus ja vermehrt auch wieder relativ unverhohlen teilweise die Systemfrage gestellt wird, wie ich finde, ob Diktaturen, wo einer sagt und alle anderen machen, in der Stunde der Not dann doch effektiver sind als Demokratien, noch dazu parlamentarische, föderalistische, ohne einen Präsidenten, der eben mit großen Vollmachten ausgestattet ist, à la Macron zum Beispiel. Wurde das unter den Abgeordneten heute auch so verstanden als Bewährungsprobe für das System, das dann doch auch in der Stunde der Not überhaupt nicht schwerfällig dann ist?
Ja, ich glaube, die haben das verstanden und ich glaube, das war wirklich ein großer Moment des Parlamentarismus, weil das Parlament gezeigt hat, es ist auch in dieser schwierigen Situation, auch unter den schwierigen Arbeitsbedingungen für das Parlament selbst, in der Lage, seine Funktion wahrzunehmen. Das haben wir alle vorher angezweifelt. Wir haben gefragt, können die überhaupt zusammenkommen? Wird das alles funktionieren? Sind die in der Lage, solche Gesetzgebungsverfahren so schnell zu beschließen? Und in der Tat war das ja eine Frage, die im Raum stand. Ist so eine Krise unter Umständen nur von Diktaturen wie China mit diesen ganzen autoritären Maßnahmen zu lösen? Und ich, das muss ich jetzt wirklich ganz persönlich sagen, für mich war das ein Moment, wo ich sehr viel Vertrauen gewonnen habe darin, dass diese Demokratie als parlamentarische Demokratie funktionieren kann. Dazu gehört dann auch, dass der Bundestag seine eigene Geschäftsordnung nochmal geändert hat, um bestimmte Details nochmal zu adaptieren und sich handlungsfähig zu machen. Und dazu gehört auch, dass Wolfgang Schäuble gestern in einem Fernsehinterview auch gesagt hat, naja, wir werden dann nicht heute, aber in den nächsten Wochen möglicherweise auch darüber reden müssen, ob man sogar das Grundgesetz nochmal ändern muss, um für den Fall, dass sich die Situation auch für die Abgeordneten noch dramatischer zuspitzt, nochmal besser arbeitsfähig zu werden. Aber ich finde, das war für mich ein Moment, wo ich mit einer gewissen Dankbarkeit und einem Vertrauen gesehen habe, ja, Demokratie kann auch in einer solchen Situation funktionieren. Die haben das gut gemacht heute.
Und, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, es gibt, anders als in China, ein Controlling, um mal ein modernes Wort hier noch mit einzuwerfen.
Ja, genau, so ist das. Und also der Bundestag hat das, finde ich, heute bewiesen. Wir leben in einer pluralen Gesellschaft. Dazu gehören dann auch wir Medien, die ja auch, das kriegen wir ja auch mit, die eine wichtige Funktion jetzt wahrnehmen. Es geht um Information, Information der Bevölkerung. Auch wir selber müssen uns ja tun, dass wir auch fragen, was ist unsere Aufgabe jetzt als bundesweiter Hörfunk? Wie gewährleisten wir da eine sachliche, saubere, zuverlässige Information? Und ich hoffe, dass auch wir diese Bewährungsprobe bestehen in der Situation, wo ja auch wir als Medien mit einem Vertrauensabriss konfrontiert waren, viele Misstrauenserklärungen bekommen haben. Ich glaube, das ist auch für uns jetzt eine Bewährungsprobe zu zeigen. In einer solchen Situation ist es wichtig, dass bestimmte Dinge in dieser offenen Demokratie zuverlässig, vertrauenswürdig funktionieren. Das gilt für Parlamente, das gilt für Medien, das gilt dann für das Gesundheitssystem, das gilt für ganz, ganz viele Bereiche der Gesellschaft, die sich da jetzt bewähren müssen.
Eine Bewährungsprobe für uns alle. Stefan, vielen Dank. Das war unerhört, zu unerhört, was Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien da angekündigt hatte. Sie wollte die Abiturprüfung in ihrem Land absagen, wegen der Corona-Pandemie. Das Abi sollte einfach so auf Basis der bisherigen Noten vergeben werden. Der Aufschrei des Bildungsbürgertums war groß und auch der Aufschrei der anderen Länder. Das Abitur muss schließlich deutschlandweit vergleichbar sein. Und so musste Karin Prien nach einer Telefonkonferenz mit ihren Länderkollegen vorerst wieder zurückrudern, heute Nachmittag. Armin Himmelrath ist unser Bildungsexperte und ist jetzt in der Leitung. Armin, Abi ohne Abiturprüfung, das klingt doch beim ersten Hören grotesk, findest du nicht?
Ja, es klingt ein bisschen grotesk, aber so grotesk ist das gar nicht, wenn man sich überlegt, dass jemand, der sich zur Abiturprüfung anmeldet oder angemeldet wird, zugelassen wird und dann in diese letzten Klausuren und in die mündliche Prüfung geht, dass derjenige in aller Regel schon 70% seiner Leistungen erbracht hat, die fürs Abitur notwendig sind. Fast 3/4 dessen, was er nachweisen muss, hat er nachgewiesen. Das ist also kein Abitur umsonst, was da jetzt diskutiert wird oder sowas, sondern es ist tatsächlich eine Situation, wo man einfach sagt, wir verzichten auf diesen letzten Teil der Prüfungen, einfach deshalb, weil das organisatorisch schwierig ist im Moment in dieser Corona-Zeit und weil natürlich diese Vergleichbarkeit, die du angesprochen hast, zwischen den Bundesländern ja schon längst nicht mehr gegeben ist. Also die gibt es schon seit Wochen nicht mehr die Chance darauf. Und von daher ist das natürlich ein konsequenter Schritt zu sagen, wir verzichten darauf, denn das sagt so gut wie nichts mehr aus.
Also ich kann mich nur an meine Zeit erinnern, da gab es nie vergleichbare Zeit. Da war ein Abitur in Bayern immer was anderes als ein Abitur, wie beispielsweise ein Abitur in Bremen. Aber das sind ja Zeiten aus der Vergangenheit.
Ja, wobei das immer noch so ist. Also es ist tatsächlich so, dass die Abiturleistungen in den Ländern unterschiedlich sind und auch unterschiedlich gewertet werden. Das wissen die Länder auch, kommunizieren das aber nicht so richtig. Die sagen immer, wir machen ein deutsches Abitur und das ist überall gleich viel wert. Ist es natürlich nicht. Wer sich für einen Medizinstudienplatz bewirbt und kommt aus Thüringen, dann wird er mit einem anderen Umrechnungsfaktor belegt für sein Abitur als jemand aus Nordrhein-Westfalen oder Bayern, weil die einfach wissen, in manchen Ländern ist es etwas leichter, an gute Noten zu kommen und in anderen etwas schwieriger. Aber die Vergleichbarkeit, die ich eben meinte, war eine, die in diesem Jahr speziell nicht mehr gegeben ist. Denn wir haben in den Ländern ja ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Stände, auf denen wir uns im Moment befinden. Rheinland-Pfalz hat schon geschrieben, also die Abiturienten da sind im Moment in den mündlichen Prüfungen. In Hessen schreiben sie gerade. Bayern und Baden-Württemberg sind einige der Bundesländer, die angekündigt haben, nicht im April schreiben zu wollen, wie ursprünglich geplant, sondern dann erst im Mai oder vielleicht noch später. Und jetzt eben Schleswig-Holstein, das sagt, am besten dann gar nicht schreiben. Und andere Länder, die sich noch nicht geäußert haben, also es ist ein Riesen, man kann es nicht anders sagen, ein Riesen Kuddelmuddel und von daher ist es eigentlich konsequent zu sagen, komm, lass uns diesen Teil doch lassen, das bringt nichts.
Jetzt habe ich mir unter uns eigentlich, als es anfing mit den Schulschließungen, bin auch von betroffen, habe zwei kleine Töchter, die allerdings noch weit entfernt sind vom Abitur, ganz pragmatisch die ganze Zeit gedacht, für Abiturientinnen und Abiturienten ist es doch eigentlich gar nicht so schlecht. Die können sich nämlich jetzt genau das zu Hause in Ruhe auf die Prüfung vorbereiten, ohne dass sie noch in die Schule müssen und sich dort irgendeinen Quatsch, salopp formuliert, anhören müssen in Fächern, die sie im Abi sowieso nicht haben. Was ist daran so schwer, jetzt einfach ein bisschen später unter Einhaltung von Abstandsregeln Abitur zu schreiben?
Ach, da hängt relativ viel dran. Das eine ist natürlich erstmal die Situation, das stimmt, manche können zu Hause gut lernen, aber längst nicht alle Schulen und längst nicht alle Fachlehrer waren schon mit dem Stoff durch. Ich habe mit ein paar Abiturientinnen und Abiturienten gesprochen, die sagten, naja, so diese letzte Vertiefungsrunde die oder bestimmte Themen, die noch angekündigt waren, die haben wir jetzt einfach nicht mehr behandeln können, weil Schule eben ausfällt. Das heißt, es ist nicht überall so, dass da die letzten Wochen tatsächlich nur Leerlauf gewesen wäre oder Themen, die nicht mehr drankommen, sondern das war zum Teil in die Vorbereitung mit eingeplant. Da fängt es an, ungerecht zu werden. Dann ist es natürlich schon auch ein bisschen gemein, Abiturientinnen und Abiturienten im Unklaren zu lassen oder ja, sie in einer Situation zu lassen, wenn sie gar nicht wissen, wann sie eigentlich wirklich jetzt definitiv geprüft werden. Denn Lernstrategien zum Beispiel, die steuern ja oft auf bestimmte Termine oder Zeiträume hin. Und wenn ich damit jetzt angefangen habe und die Prüfung ist dann erst 6 Wochen später, ja, kann sein, dass ich bestimmte Sachen doppelt lernen muss. Und machen wir uns nichts vor, Abiturprüfungen oder überhaupt diese Art von Abschlussprüfungen, wo man alles auf einen kurzen Zeitraum verdichtet, die prüfen ja nicht wirklich nachhaltiges Wissen ab oder ganz, ganz tiefes Verständnis, sondern da geht es um eine Form von Bulimie-Lernen. Die Leute fressen sich das Wissen rein, sie kotzen es im richtigen Moment aus und danach ist es dann häufig schon wieder vergessen. Und diese Art von Lernen, die wäre dann jetzt einfach nicht nötig. Andere haben vielleicht schon damit angefangen, das wäre dann unfair, die werden dann nicht geprüft, das heißt, sie kotzen zum falschen Zeitpunkt. Also da hängt relativ viel dran und es geht ja dann noch weiter, wenn die Prüfung sozusagen nach hinten verschoben wird. Und wir haben in einigen Bundesländern vielleicht erst im August oder September dann vorliegende Abiturzeugnisse. Und in anderen, wie Rheinland-Pfalz, ist vielleicht schon alles da. Sind dann diese Studierenden... Ja.
Entschuldigung, jetzt sind die Studienplätze schon längst vergeben. Ich wollte dir sozusagen das Wort aus dem Mund nehmen.
Genau, also da bewerben sich dann welche aus Rheinland-Pfalz mit einem normalen Abiturzeugnis wie in all den Jahren und welche aus Schleswig-Holstein mit so einem vorübergehenden vielleicht oder einem anderen. Also wie soll das dann an den Unis fair behandelt werden? Welche Algorithmen setzen die ein, um ein Abitur aus einem Bundesland A mit einem Abitur aus einem Bundesland B zu vergleichen? Das geht eigentlich fast überhaupt nicht mehr. Von daher, wenn man das konsequent machen will, und dann möglicherweise auch mit einer gewissen Radikalität und einem gewissen Mut, dann bleibt fast gar nichts anderes, als zu sagen, wir setzen die sozusagen alle auf den Stand von Ende 2019. Das, was die bis dahin in der Oberstufe geleistet haben, kommt ins Abiturzeugnis rein, da machen wir einen Schnitt draus, der wird abgebildet und fertig. So, was spricht so riesig dagegen? Die Schwankungen durch die Abschlussprüfungen sind ja dann nicht 3 Noten nach oben oder 3 Noten nach unten, sondern da geht es wirklich um Zehntelnuancen.
Jetzt haben aber die Kultusminister ihre schleswig-holsteinische Amtskollegin eingenordet und sie ist wieder zurückgerudert. Auch in Schleswig-Holstein sollen jetzt doch Prüfungen gemacht werden. Wieso, wenn das dann doch eigentlich so eine gute Idee war?
Ich glaube, die sind einfach eingeknickt unter dem Druck einer eher konservativen Bildungslobby, die sich nicht vorstellen kann, dass man das deutsche Abitur, dieses Heiligtum der Bildung in Deutschland, dass man das auch vergeben kann ohne diesen Prüfungsmarathon am Schluss. Das ist natürlich alles sehr überzeichnet jetzt gesagt, aber ich denke schon, dass das ein wichtiges Argument war. Jetzt sagen die ja auch alle, und zwar Einheitlichkeit wichtig, und das ist natürlich in meinen Augen schon eher ein Witz, weil gerade ein bayerischer Schulminister oder Kultusminister, der von Einheitlichkeit redet, da kann man ja nur wirklich noch müde lächeln. Bayern waren mit die Ersten, die ausgestiegen sind aus dem, was ursprünglich mal vereinbart war, und dass man jetzt sagt, wir bringen da Karin Prien und Schleswig-Holstein auf Linie, das ist natürlich erstmal so ein Scheingefecht und ein kurzzeitiger Erfolg. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Halbwertszeit der Verkündungen von den Kultusministern ist ja im Moment nicht besonders hoch. Wir haben das schon gesehen, als es um die flächendeckende Schließung der Schulen ging, da haben sie irgendwie alle paar Stunden neue Wasserstände gemeldet und möglicherweise ist das ja jetzt auch so. Ich halte das noch lange nicht für ausgemacht, dass das Abitur dieses Jahr wirklich überall bis zum Ende mit allen Prüfungen abgenommen wird.
So, deine Meinung meine ich jetzt doch relativ klar rausgefiltert zu haben.
Das hoffe ich.
Aber jetzt erinnere ich mich mal an meine Abiturzeit zurück und ich frage mich, was ist da hängen geblieben? Dann war da auch nicht die Abi-Prüfung und auch nicht das Wissen aus den Abi-Prüfungen, sondern tatsächlich eher die Zeit danach, die nicht enden wollen in Partys, der Abi-Ball, die feierlichen Verabschiedungen, natürlich die Abi-Fahrt und so weiter. War es bei dir auch so?
Ja, war auf jeden Fall so. Klar, ja. Das gehörte mit dazu. Das ist natürlich Teil der Feierlichkeiten.
Und das fällt jetzt mit ziemlicher Sicherheit auch flach.
Ja, das fällt flach und das ist tatsächlich traurig und glaube ich auch nicht nachzuholen. Man kann natürlich jetzt sagen, okay, statt dass wir jetzt eben eine Abifahrt machen oder eine Abschlussfahrt, wir machen die im Herbst, wenn es vielleicht geht, oder nächstes Jahr, oder wir feiern dann den großen Ball irgendwie kurz vor Weihnachten in der Adventszeit oder wann auch immer das möglich ist. Ja, das ist tatsächlich schade und das ist ein bisschen ja auch was Ritualhaftes, wie man so den Übergang von Schule dann zum weiteren Leben gestaltet. Das fällt tatsächlich weg und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz trauriger Punkt.
Das ist
wirklich traurig, weil da was verloren geht.
Trauriger als ein paar ausgefallene Prüfungen. Darauf können wir uns einigen.
Allemal.
Armin, vielen Dank.
Ich danke dir.
Aber mal ehrlich, ob nun Abi-Prüfung oder nicht, am Ende wird das in der Biografie der überwiegenden Mehrheit jedes Abiturienten dieses Jahres dann doch nur eine kleine Fußnote sein. Ja, die letzten Wochen, die haben Schwächen in vielen Bereichen unseres Gesundheitswesens offengelegt. Schwächen, über die wir spätestens nach der Krise nochmal genau reden müssen. Aber alles in allem kann man es ja auch so sehen. Es ist gerade ziemlich beeindruckend, wie sich das Land seit Wochen auf den Ernstfall vorbereitet, seine Sinne schärft, seine Kräfte bündelt und dass wir so die begründete Hoffnung haben können, dass diese Corona-Krise hier dank des Einsatzes vieler, vieler Menschen glimpflich über die Bühne gehen könnte. So. Und jetzt schauen wir nach Indien. Dort rüstet man sich auch. Seit gestern gibt es eine Ausgangssperre und es ist Improvisation angesagt. Alles läuft nicht mehr so reibungslos. Das gilt auch für unsere Korrespondentin dort, Silke Dietrich.
Hallo?
Hallo? Hörst du mich?
Wir jetzt. Haben uns doch eben gehört.
Ja, ich höre dich immer noch. Ich höre dich sehr gut. Also ich höre Silke Dietrich. Hallo, hallo.
Hallo?
Hallo? Ah, ich höre dich. So, zack.
Also. Ich höre dich, ich höre dich.
Ach, du hörst mich?
Ha, ja.
Ich wollte gerade wählen. Aber dann ist ja noch umso besser. Dann machen wir es jetzt so. Hallo.
Hallo.
Na? Das war ja hier richtig schwierig, ne? Sind auch ja. Corona-Umstände in gewisser Art und Weise. Silke Dietrich in Neu-Delhi.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Corona-Umstände sind. Aber in der Tat werden bei uns jetzt ganz viele Sachen gedrosselt.
Ja.
Und es sind ja jetzt alle zu Hause und die Netze sind überlastet. Und auch bei uns haben schon Streaming-Dienste wie Netflix angekündigt, dass sie definitiv drosseln werden. Also es ist irgendwie gefühlt alles auf Stillstand gerade.
Ja. Und so fühlt sich tatsächlich dann auch eine Ausgangssperre in einem Land wie Indien an, um mal direkt in unser Gespräch einzusteigen.
Ja, im Prinzip ja. Ich fühle mich gerade total erschlagen, ehrlich gesagt, weil ich habe das Gefühl, ich habe das jetzt in ganz vielen Ländern gelesen und ich habe natürlich auch immer darüber gelesen, was in Deutschland so passiert, aber das war ja alles so stückchenweise. Unsere allererste Ausgangssperre war sozusagen am Sonntag und da hieß es noch, wir testen nur, wir machen das jetzt alle zusammen 14 Stunden und dann um 15 Uhr klatschen wir alle in die Hände und sagen, wir schaffen das und sind alle beieinander und dann denkt man so für 14 Stunden, okay, kein Problem, am Tag. Also es war dann kaum eine Stunde später wurde verkündigt, dass in Neu-Delhi und in vielen anderen Bundesstaaten und Städten das dann Lockdown gibt. Und dann kam eben gestern Abend die Ankündigung von dem Premierminister, komplette Sperre. Jede Straße, jede Gasse, jeder Bezirk wird abgesperrt. Alle sollen das Haus nicht verlassen und das für 21 Tage. Und das ist, muss ich gerade erst noch verkraften, gefühlt.
Also das heißt, es ist in total kurzer Zeit aus Spaß, wenn ich das, so klingt es ja fast, wir klatschen alle in die Hände und machen das 15 Stunden aus Spaß, ist ernst geworden.
Absolut, weil am Anfang war es auch noch total lustig, da haben dann war schon klar, die Mittelklasse und die Oberklasse hier zum Beispiel, die haben immer sogenannte Maids, also so Haushaltshilfen. Und da war von vornherein klar, ziemlich bald, die sollen jetzt erstmal alle nicht mehr ins Haus kommen. Und da gab es so lustige Do-it-yourself-Videos, schau mal, ich spüle, guck mal, ich koche, ich putze, erklären, wie man den Schwamm hält, wo man Spülmittel drauf macht und solche Sachen. Da war viel, fand ich auch, ja, war noch viel mit Lachen verbunden. Im Moment ist einfach der Ernst zu schnell gekommen quasi.
Okay, verstehe. Jetzt ist der Ernst da. Was heißt das ganz konkret im Vergleich zu Deutschland? Hier dürfen wir ja noch raus, ne? Wenn auch nur in Kleinstgruppen oder eben als Familie oder sonst eben zwei Leute. Mhm. Bei euch ist das Leben schon deutlich eingeschränkter.
Absolut. Also im Prinzip dürfte ich gar nicht hier aus meinem Kiez raus sozusagen, nur um was zu essen zu kaufen. Und das ist in Neu-Delhi ein bisschen schwierig, weil ich wohne 5 Kilometer von einem Supermarkt entfernt und das ist auch jetzt nicht so eine Riesenkette, sondern das ist eher so ein Tante-Emma-Laden. Das heißt, man muss eigentlich immer hier zu dem Gemüseladen und da zu dem Mann deines Vertrauens und ich gehe heute auf die Straße und alles ist dicht, die sind alle nicht mehr da, der Zigarettenhändler ist nicht mehr da. Alles, was irgendwie draußen war und an fliegenden Händlern, die stehen alle nicht mehr, es sind überall Polizeisperren. Ich meine, muss dazu sagen, der Vorteil für mich ist, dass ich mich bewegen darf, weil man als Journalist zu dieser speziellen Gruppe mit dazugehört. Ich zeige dann einfach meinen Presseausweis und dann darf ich auch weiter. Aber ich wurde so oft angehalten heute. Ich habe ganz schlimme Videos gesehen online, wo die Polizisten wirklich mit ihren Schlagstöcken ausgeholt haben, die Leute verprügelt haben, weil die ohne Grund, sagt man dann hier, sozusagen auf der Straße waren. Dann jetzt kommen immer mehr Meldungen, was darf man, was darf ich nicht. Das sind 10 Seiten, die man sich da durchlesen muss und jedes Mal steht da drunter. Und wenn du dich daran nicht hältst, Haftstrafen bis zu 2 Jahre.
Mhm. So, das Ziel ist natürlich klar, das Virus soll sich nicht ausbreiten in Indien. Stand jetzt habe ich mal geguckt, also Stand Mittwochmittag, sind wir bei 562 offiziellen Fällen. Das ist ja noch sehr, sehr gering. Wovon geht man denn in Indien aus? Wie weit ist das Virus da schon auf dem Vormarsch?
Das ist echt total schwer zu sagen, weil was ich immer so lese, heißt es, dass es Indien eins der Länder ist, womit am allerwenigsten getestet wird. Und es gab jetzt einen Experten von Harvard, der hat gesagt, er rechnet damit, dass es mindestens jetzt schon das 10- oder das 20-fache ist, also dass mindestens 20.000 Menschen tatsächlich schon das Virus haben.
Und wir reden über 1,3 Milliarden Menschen, das ist immerhin ein Sechstel der Weltbevölkerung. Wie ist denn das Gesundheitssystem da aufgestellt?
Also schlecht. Das hat mehrere Gründe. Es ist erstmal nicht so gut, wie es irgendwo in Europa wäre. 3,7% der indischen Wirtschaftsleistung wird für Gesundheit ausgegeben. In Italien, wo wir jetzt alle sagen, da ist das Gesundheitssystem so schlecht, wird mehr als das Doppelte davon ausgegeben. Das heißt, es ist also hier die Hälfte von dem, was Italien investiert ins Gesundheitssystem. So gesehen habe ich immer gedacht, ja, hier in Neu-Delhi, da kann ja nicht so viel passieren. Es gibt unglaublich tolle Krankenhäuser. Das Problem in Indien zusätzlich ist noch, nehmen wir mal an, das hat auch ein Experte hochgerechnet, dass hier 40% sich anstecken. Das wäre ja immer noch weniger, als Frau Merkel bei uns in Deutschland gesagt hat. Das wären 400 Millionen Menschen. Das heißt, 70 Millionen Menschen bräuchten Pflege im Krankenhaus. 20 Millionen Menschen müssten auf eine Intensivstation oder in Intensivpflege. Das würde kein Land der Welt schaffen. Und da kommt dann eben beides zusammen. Es gibt kein richtig gutes Gesundheitssystem. Auf dem Land wäre das der absolute Horror, wenn die Leute da krank wären, weil die Krankenhäuser ziemlich weit weg sind alle. Und dann die schiere Zahl an Menschen, das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum der Premierminister dann hier komplett die Reißleine gezogen hat und gesagt hat, wir machen es jetzt wie in China.
Und wir haben ja auch noch ein relativ großes oder ein sehr großes soziales Gefälle da. Zum einen, du hast es gesagt, die Upper Class, ja. Aber das ist ja nicht der Normalfall.
Absolut. Also wir haben hier Menschen, also man geht sowieso davon aus, dass 80% aller Inder, die arbeiten, im sogenannten informellen Sektor arbeiten. Es gibt ganz viele Leute, die hier nur so Tagelöhner sind und selbst dann, die haben alle keine Versicherung, die haben keinen Vertrag, die haben keine Lohnfortzahlung. Für die ist jeder Tag wichtig, dass die Geld verdienen. Und ich habe jetzt bei einem Kollegen von der BBC gelesen, der war am Sonntag unterwegs und hat mit mehreren Obdachlosen gesprochen. Und da haben viele gesagt, ehrlich gesagt, wir haben überhaupt keine Angst vor Corona. Wir haben im Prinzip Angst, dass wir verhungern, weil wir haben kein Geld mehr. Wir wissen nicht mehr, wo wir dann irgendwann was besorgen sollen.
Wie reagiert die Regierung? Heute werden bei uns im Bundestag massive Milliardenhilfen, Wirtschaftspakete auf den Weg gebracht. Passiert sowas auch in Indien?
Ja, also das ist jetzt auf jeden Fall alles auf dem Weg. Es ist im Moment erstmal ein Wirtschaftspaket auf dem Weg, um das Gesundheitssystem zu stärken. Zu den armen Menschen hat sich der Premierminister bislang noch nicht geäußert. Da ist eher so die Opposition, die gerade ziemlich wettert und sagt, da muss dringend was geschehen. Ich gehe davon aus, dass da in den nächsten Tagen auf jeden Fall was passiert. Es gibt zusätzlich noch jemanden hier vom Gesundheitssystem, der gesagt hat, dass man sich nicht sorgen müsse, dass letztes Jahr eine ziemlich gute Ernte war in Indien, dass also Weizen und Linsen und Reis, und das ist das, wovon, also was die meisten Menschen hier essen in Indien, dass das ausreichend da wäre, sogar so ausreichend, dass man auch die Armen damit sozusagen verköstigen könnte. Ich finde, im Moment ist es so unglaublich schwer zu sagen, was stimmt, was nicht, was geben die Leute gerade an Informationen raus, um die Menschen hier auch zu beruhigen. Aber ja, vertrauen wir da mal drauf, dass zumindest genug zu essen da wäre und es dann irgendwie auch an die armen Menschen kommt. Das werden wir, glaube ich, erst in den nächsten Tagen sehen, was das alles an Ausmaßen noch hat.
Und du wirst es weiter für uns beobachten. Eine Frage habe ich noch: Mit welchem Gefühl gehst du eigentlich zurzeit raus auf die Straße in Indien?
Das Verrückte ist, dass das so ein skurriles Gefühl ist, weil eigentlich ist es noch nie so schön gewesen in Neu-Delhi. Die Luft ist so gut wie noch nie, der Himmel ist blau, ich habe noch nie so viele Vögel zwitschern hören, und auf der anderen Seite ist es einfach total gespenstisch, weil gar nichts mehr auf der Straße los ist. Das, worüber ich mich sonst immer aufrege, dass hier gehupt wird, dass es so laut ist, dass die Menschen ständig einen anrempeln, nichts dergleichen. Die Menschen gehen komplett aneinander vorbei, gehen sich aus dem Weg, die tragen Masken, wenn man überhaupt Menschen sieht, die auf der Straße sind. Es ist ein unglaublich murmeliges Gefühl.
Silke, vielen Dank und pass auf dich auf, bleib gesund.
Ja, ihr auch auf jeden Fall.
Langer Podcast heute wieder, ich weiß, gibt einfach gerade so viel Stoff. Vielen Dank jedenfalls fürs Zuhören und fürs Durchhalten in jeder Hinsicht. Ich bin Philipp May, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Tschüss.